Die Geschichte einer Familie, die Geschichte der deutschen Gesellschaft im Nationalsozialismus, die Geschichte der Zerstörung Dresdens am 13. Februar 1945. In seinem Buch »Der Komet« erkundet Durst Grünbein einmal mehr schreibend das 20. Jahrhundert. Warum ihn diese Vergangenheit so sehr beschäftigt, hat er uns erzählt, bei einem BR-Kulturabend in Sulzbach-Rosenberg in der Oberpfalz. Unser Thema im Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen, heute mit Nils Beintger. Dem Publikum in Sulzbach-Rosenberg hat sich Durst Grünbein zunächst mit einem Gedicht vorgestellt.
1962. Das war das Jahr der Oktoberkrise, der Härtetest für die kalten Krieger in Ost und West. Wie für Rosemarie, meine Mutter, die ihr Baby gebar. Es war das Jahr, als vieles zum ersten Mal geschah, nicht nur für den, der bis dahin nie dabei gewesen, ach, nicht einmal vorgesehen war. Das Jahr, als zum ersten Mal Arbeiter streikten im Sowjetreich, weit hinten in Nowotscherkassk, wovon die Welt beinahe nichts erfuhr. Als die Beatles die Rolling Stones zum ersten Mal sangen. Das Jahr der Nordseesturmflut, halb Hamburg, die Stadt an der Elbemündung stand unter Wasser. Hermann Hesse stirbt, Marilyn Monroe bringt sich mit einer Überdosis Barbituraten um. In England trennt sich ein schwieriges Dichterpaar. Das Jahr, in dem Jamaika unabhängig wurde, Samoa. Ein Jahr wie jedes vor ihm, von historischen Notwendigkeiten getrieben mit einem strengen Winter und Glatteisgefahr. Ein Jahr der Skandale, Affären. Skandal Glenn Gould spielt Brahms, Klavierkonzert in D-Moll, der Dirigent. Mr. Bernstein warnt das Publikum vor dem jungen Genie. Affären, zum Beispiel jene berühmte, den Staat erschütternde Presseaffäre. Das Jahr, in dem die Welt beinahe untergegangen wäre, wo sie doch eben erst anfing, zumindest für den, der damals kaum mehr als ein Augenpaar war. Das Jahr, in dem ein Tisch gemalt wurde, weiß auf grau nach einer Fotovorlage, dann überpinselt im Werkverzeichnis des Künstlers die Nummer 1.
1962. Ein Gedicht und eine historische Meditation von Durst Grünbein, zu finden in seinem jüngsten Gedichtband Äquidistanz. Der Schriftsteller, einer der bedeutenden Lyriker der Gegenwart, war zu Gast in Sulzbach-Rosenberg bei einem BR-Kulturabend, eingeladen vom Literaturarchiv in der Oberpfälzer Stadt und von Bayern 2 aus Anlass des 75. Geburtstags des Bayerischen Rundfunks. Im Kapitol, einem alten Kino, heute ein Kulturhaus, stellte er sein jüngstes Buch vor, »Der Komet«. Durst Grünbein erzählt die Geschichte seiner Großmutter Dora und mit ihr die Geschichte der deutschen Gesellschaft im Nationalsozialismus und im Zweiten Weltkrieg. Die Vergangenheit, nicht allein, aber eben doch auch das 20. Jahrhundert, ist ein grundlegendes Thema in seinen Büchern, in Prosatexten, Gedichten und Essays. Bei unserem Gespräch habe ich Durst Grünbein zunächst gefragt, was ihn immer wieder nachdenken lässt über die Geschichte.
Oh, ich muss was Frisches erzählen, weil das war mir gar nicht bewusst. Der deutsche Philosoph Jaspers.
Karl Jaspers, ja.
Karl Jaspers unterscheidet ja in seinem ganzen komplexen Schema zwischen Existenz und Geschichtlichkeit. Und komischerweise sind diese beiden großen Pole anscheinend sehr früh für mich verbindlich geworden. Also mich hat Geschichte sehr früh ereilt. So würde ich es heute sagen. Also ich geriet sozusagen in gewisse Grenzen. Ich bin schon gewissermaßen vom Kindergarten an auf eine gewisse Weise auch determiniert worden durch Geschichte. Das kann man gar nicht leugnen. Sodass ich mich eigentlich wundere, wie man das ignorieren wollte. Also das war sehr früh da. Und dann irgendwann erwacht allmählich sowas wie ein historisches Bewusstsein selbst. Ich habe mal gesagt, Also der Moment, als ich eines Morgens, um zur Schule zu gehen, irgendwie das Gartentor hinter mir schließe, da in Dresden-Hellerau, und so ein Russenlaster fährt vorbei mit lauter Soldaten drauf, der hat sich mir so tief eingeprägt. Und im Grunde geht es mir bis heute darum zu verstehen, wie es dahin kommen konnte. Und so waren Russen vor dem Gartentor damals.
Dazu kommt eine zweite Geschichte, von der Sie auch in Ihren Oxford Lectures jenseits der Literatur erzählen, die Sie 2019, glaube ich, gehalten haben. Ein Referat in der Schule zu den Nürnberger Prozessen. Durst Grünbein erzählt, wie er sich dann eingegraben hat in der Bibliothek und alles gelesen hat über den Nationalsozialismus, was damals eben auffindbar war. Das erscheint auch in Ihren Erzählungen wie ein tiefer persönlicher Einschnitt, diese Erfahrung.
Gut, also das ist jetzt keine Besonderheit. Also alle Dichter, die ich kenne, haben irgendwelche Referenzpunkte, müssen irgendwo beginnen, um sich zu definieren. Warum nun ausgerechnet dieses 20. Jahrhundert dann in seinen starken Verwerfungen für mich dann so ein großes Interesse erzeugt hat? Also es deutet sich ja an, also die Ost-West-Querele, die Teilung Deutschlands als Faktum, und was dem eben vorausging, diese beiden Weltkriege und dann eben jene Zeit, auf die wir vielleicht gleich kommen, in die allein ich sozusagen heute alles Mögliche zurückdatieren kann. Es ist ja nicht so, dass ich meine Familienerzählung irgendwie tief im Wilhelminismus beginnen könnte. Dazu fehlt mir es auch an Material. Aber sie ist eindeutig, sie taucht eindeutig auf in diesen 30er Jahren.
Durchs Grünbein durchstreift man Ihre Bücher, findet man immer Wege zu dem, was Sie hier auch im Buch Der Komet erzählen. In die Jahre im Zoo zum Beispiel erzählen Sie unter anderem über den Großvater, über Doras Mann, den wir hier kurz kennenlernen, wie er in ihr Leben tritt. In Porzellan, in 13 Jahren entstandenen Poem, 2005 erschienen, schreiben Sie über den Untergang der Stadt. Dort finden sich die Verse etwa: Mutters Mutter, wenn sie traurig war, hat viel erzählt von der Stadt, der Heiteren im Schönheitsschlaf. Eigentlich fast auch so eine Art Ursprung für das Buch Der Komet. Was gab denn Anlass, diese Geschichte der Familie noch einmal zu ergründen, ein weiteres Mal und noch einmal ausführlich zu erzählen?
Ja, zunächst mal würde ich ganz einfach rangehen. Ich habe ja nur diese Geschichte. Ich weiß auch nicht, wie viele Geschichten andere haben.
Das sollte kein Vorwurf sein. Interesse.
Zugleich ist es eben nicht nur die Geschichte irgend so einer Familie, sondern auch die der Stadt. Und das ist halt mir früh so überliefert worden. Das spielt tatsächlich immer in den Erzählungen von Dresdnern mit die allergrößte Rolle. Warum das so ist und warum eben ausgerechnet diese Stadt anscheinend so einen besonderen Schmerz in ihrem Untergang oder nach ihrem Untergang erzeugt hat. Denn im Vergleich dazu sind ja vorher schon andere deutsche Städte ebenso stark getroffen worden. Denken wir an Hamburg, denken wir an Köln und erst recht Städte, die von Deutschen vorher schon angegriffen wurden. Also ich muss das halt immer erwähnen, also der Zweite Weltkrieg geht los mit einem der schärfsten Bombardements, nämlich von Warschau. Und da sterben etwa ungefähr so viele Leute wie nachher dann in Dresden. Insofern gibt es da auch eine gewisse Logik, finde ich schon. Aber erzählt wurde das immer eben sozusagen als der größte Verlust, größte Schmerz. Und das habe ich auch später, wo immer ich auf Reisen hinkam, erlebt. Das war das Eigentümliche. Also man konnte irgendwo mal nach Australien kommen oder nach Los Angeles. Und das Stichwort Dresden war immer da. Das war wie ein Synonym. Aber zugleich ist das deshalb immer das Material, in dem ich mich halt früh bewegt habe. Ja.
Es hat Sie umgeben. Es haben Sie natürlich auch sozusagen die Stadtansichten in der Kindheit und Jugend umgeben. Die Ruine der Frauenkirche, die sehr präsent war. Und im Buch Der Komet gibt es ja dann, das werden wir auch erfahren, eine eigene Spurensuche. Es gibt ein Ich im Text, das immer wieder auch hörbar in Erscheinung tritt, sich in diesen Bericht einbezieht. Einmal heißt es, ich muss aus Scherben zusammenpuzzeln, was Sie, also die Großmutter, mir überliefert hat. Wie groß waren denn diese Überlieferungen, diese Scherben in der Familie?
Na, Scherben ist ein schöner Begriff und der taucht auch in diesem erwähnten Gedichtband oder Zyklus Porzellan natürlich auf. Es ist überhaupt alles nur ein einziger Scherbenhaufen. Und vielleicht ist es sogar gut, wenn ich das so sage, dieses Buch ist sozusagen aus verschiedenen Scherbenstücken entstanden. Ich musste dann überlegen, wie ich die so ein bisschen zusammenfüge, ohne sie zusammen zu leimen, nebenbei gesagt. Scherben konnte es nur deshalb sein, das muss man sich klar machen, weil genau an diesem 13. Februar, an dem dieses Haus dann getroffen wird, sie im Krankenhaus ist, Gott sei Dank, und die Kinder von einer Nachbarin gerettet werden, wird alles vernichtet. Das heißt, in meinem Fall gibt es in dem Sinne kaum sowas wie ein Familienarchiv. Das ist ein schönes Privileg, was beneide ich oft, also wenn ich bei anderen sehe, was es für einen großen Apparat gibt. Hier haben sich ein paar Fotos erhalten, anscheinend nur, weil die wiederum von den anderen zurückgegeben wurden später. So konkret ist das alles. Aber zum Beispiel die meisten Dokumente, Familiendokumente, sind damals auch vernichtet worden. Das ist Tabula rasa. Ich hatte nur sie, die erzählt hat. Und von allen diesen vier Großelternteilen war auch sie die Einzige, die überhaupt was erzählt hat.
Ihren Großvater beschreiben Sie immer wieder eigentlich als einen sehr wortkargen Mann.
Der war der absolut große Schweiger. Also das hat mich schon früher als Kind irgendwie anscheinend beschäftigt. Der kriegte ja auch das erste Porträt, weil mich dieses Schweigen so fasziniert hat. Also als ich als Kind dort oft war, da sitzt der halt vor dem Fernseher stundenlang und guckt irgendwelche Sendungen. Am liebsten übrigens Tiersendungen. Was deshalb bizarr ist, weil der ein Leben lang Schlachtermeister war. Der hat bis wieder zur Rente, hat der in diesem Dresdner Schlachthof, der hier auch eine große Rolle spielt, gearbeitet. Wenn man so will, ist das ein relativ monotones, simples Leben. Also der ist da in der Zeit, wo sie sich kennenlernen, kriegt er diese Anstellung und zieht sie nach Dresden hinüber. So beginnt das überhaupt, ihre Story. Und ist dann auch in den 30er Jahren eben da, hat einen festen Arbeitsplatz. Hat vielleicht auch dazu geführt, dass es keinerlei Interesse, wirklich kein richtiges Interesse an diesem ganzen NS-Staat gab. Der hat sogar nicht mal bei so Betriebssportveranstaltungen mitgemacht. Wie lustig. Aber ohne großes Prinzip, das sage ich gleich dazu. Also ich habe mal dazu geschrieben, was in dem Klappentext, so ein Stichwort, weil mich das immer interessiert hat, wie Geschichte den Geschichtslosen passiert. Und die waren auf eine Weise fürchterlich geschichtslos.
Ja, und er hatte eben die Großmutter nach Dresden geholt. Sie wollte ja unbedingt auch raus aus diesem Familiensumpf aus Niederschlesien. Also für sie war ja erstmal der Weg nach Dresden. Sie kommt dann 1936 in die Stadt an, bezieht dort eben eine Wohnung in einem Haus in der Liliengasse, so ihr eigenes kleines Palais, so wird das geschrieben. Ist natürlich eine Wohnung nur, aber trotzdem
war der... Nein, ein Palais war das nicht.
Nein, Palais, also wie ein Palais. Nein, es war sozusagen eine Wohnung. Ich finde die richtige Stelle noch. Ja. Aber im Grunde genommen war für sie ja auch der Weg nach Dresden wirklich eine Art Befreiung aus diesen sehr beengenden Familienverhältnissen, oder?
Für sie persönlich war es tatsächlich eine Befreiung. Es kommt an einer Stelle vor, wo dann, als das Kriegsglück sich wendet und die Russen vorrücken und bereits eben praktisch in Schlesien stehen, dann kommt die ganze Mischpoke hinterher. Die sind auf einmal wieder da, die stehen praktisch vor der Tür, ihr Vater, eher so ein Trunkenbold, und die anderen alle gucken mal, ob sie jetzt da noch wenigstens Asyl kriegen, die sind dann weitergezogen später. Aber das weiß man auch, dass gerade in dieser Bombennacht eben ein wahnsinnig großer Flüchtlingsanteil in der Stadt war. Der ganze Hauptbahnhof war eben vollgestopft mit Flüchtlingen, viele eben aus dem schlesischen Raum. Das ist auch so eine Pointe, dass die plötzlich wieder dastehen.
Wir waren ja noch kurz bei Dora, die eben nach Dresden geht und von Dorle in Schlesien zu Dora wird. Ich wollte noch mal fragen, sie hat viel dann auch erzählt über diese Zeit. Also noch mal zu den Scherben gefragt. Also was haben Sie sozusagen von ihr auch direkt über diese, ja, als Archiv nur mündlich überlieferte Familiengeschichte erfahren?
Durch diesen Untergang bin ich neugierig geworden auf die Vorgeschichte. Also wie hat es dahin kommen können? Unter anderem konkret, was war Dresden in der Zeit des Nationalsozialismus? Und da gibt es ja viel Forschung auch, Stadtgeschichte und so fort. Da ist viel Material eingeflossen, aber eben angelagert an so ein paar anekdotische Kerne, die sie mir überliefert hat. Also sie erzählt von der Reichsgartenschau 36 und dann habe ich mich natürlich für diese Reichsgartenschau näher interessiert. Sie erzählt vom Brand der Synagoge, von der Zerstörung der Semper-Synagoge da am Elbufer, weil es ist ihre Freundin, die Trude, die eine große Rolle spielt, die war da direkt unterwegs mit dem Kinderwagen und die hat den authentischsten Bericht für sie wieder abgegeben und so weiter. Das heißt, die hat mich schon immer wieder mal so versorgt gehabt, lange bevor ich das brauchen konnte, von sehr genauen Beschreibungen. Ich meine, das ist auch interessant, was Dresden betrifft. Betrifft aber auch andere deutsche Städte, die so stark getroffen wurden. Es gibt dann natürlich eine ziemliche Dichte von Augenzeugenberichten für den 13. Februar. Alle möglichen Daten davor, die sind nicht immer so dicht beaugenzeugt. Aber man kann natürlich was finden in der Stadtchronik und so fort. Und doch hat sie mir ein paar Sachen genauestens erzählt und an die habe ich mich gehalten. Und wenn irgendwo gesagt wurde, sehr, sehr kritischer Report, hier würde diese Großmutter wie ein Medium benutzt oder so oder gebraucht, kann ich eigentlich sagen, das stimmt, das ist wahr. Die war mein Medium. In einem höheren Sinne, also durch sie hindurch, konnte ich vieles erst verstehen. Hm?
Sie schildern ja eben nicht nur die Geschichte der Großmutter, die in Dresden ankommt und dort sozusagen eine Familie gründet mit Oskar zusammen, der dann in den Krieg muss, sondern Sie erzählen auch die Geschichte der deutschen Gesellschaft im Nationalsozialismus. Erzählen wir also, das wird ja gleich in den ersten Zeilen auch deutlich, diese Gesellschaft gründlich aufgemischt wird durch den neuen Staat. An einer Stelle wird der NS-Staat als eine Krake mit Tentakeln beschrieben. Dann gibt es auch eine Schilderung der Besuche im Hygienemuseum, wo es dann natürlich auch um, Zitat, Volksgesundheit geht. Vieles andere ließe sich anführen. Was hat Sie dann auch bewogen, die Geschichte der deutschen Gesellschaft im Nationalsozialismus noch einmal so intensiv in den Blick zu nehmen und diese dann eben auch zu verbinden mit der Geschichte von Dora?
Ja, wie ich vielleicht schon gesagt habe, auch Entdeckerlust. Ich bin irgendwann reingeraten in dieses sozusagen lokale Forschung ganz für mich und dann war es jedes Mal hochinteressant, an irgendeine Straßenecke zu kommen damit und dann an irgendein Einzelschicksal. Und aus diesen Mikrodetails erschließt sich ja oft das Ganze noch mal viel besser. Also es ist ja auch nicht bisher komplett ausgeschrieben, die Sache. Nicht? Wenn gesagt wird, irgendwie, man solle jetzt praktisch mal diese Zeit so langsam wieder vergessen. Tatsächlich war es ja so, auch in der NS-Forschung sind ja gewisse, wenn man so eine neue Perspektivierung, gerade erst auch in den letzten 10 bis 15 Jahren geschehen. Nicht? Also Forschung zur NS-Ökonomie, was war da, oder zu den Sozialprogrammen, all solche Aspekte. Das war ja ganz am Anfang noch nicht der Fall, da hat man sich natürlich vor allem auf die Verbrechen konzentriert und auf die Trägerschichten dieser Verbrechen. Und es war immer noch quasi zunächst mal die Überlieferung quasi aus der Perspektive der Haupt- und Staatsaktionen. Und erst nachher, nach und nach entstanden Interesse für die Alltagsgeschichte. Bis ins Populäre, Populistische, also Hitlers Frühling oder so Zeug. Da gibt es so Bücher, also wo man dann was erfährt. Da plötzlich auch die Coca-Cola da war kurz. War am Anfang sogar Mickey-Maus-Filme, weil wir in so einem Kino sind. Das wird dann wieder verboten und so. Und das sind so Aspekte. Und da konnte ich praktisch wieder mich mit der Großelterngeneration so ein bisschen kurz schließen, weil vieles davon war ja ihr Leben. Hätte ich die dann noch fragen können über all diese Details? Konnte ich übrigens nicht.
Durs Grünbein zu Gast bei einer gemeinsamen Veranstaltung von Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg und Bayern 2. In einer ersten Lesung führte er ein in sein Buch Der Komet und die Geschichte seiner Großmutter und seiner Familie.
In der Nacht, als Dresden zugrunde ging, war die Familie in alle Winde zerstreut. Deutschland in den Grenzen des Dritten Reiches, mit jeder Annexion erweitert, jedem Anschluss, und von Westfront zu Ostfront, von Eroberung zu Eroberung, blitzschnell angeschwollen wie eine Blase, erst in den letzten Kriegsmonaten unaufhaltsam geschrumpft, Großdeutschland, die Sortiermaschine mit den stählernen Greifarmen, hatte sie alle auseinandergetrieben. Sie hatte dem politischen Gegner den Garaus gemacht, Sozialdemokraten und Kommunisten, die Arbeiterschaft auf Linie gebracht, bürgerliche und kleinbürgerliche Milieus durcheinandergewirbelt. Sie hatte die jüdischen Familien zerrissen, deutsche Juden in alle Weltteile vertrieben, Millionen Juden in den Osten deportiert, wo sie mit Mann und Frau und Kind vernichtet wurden, hatte Zwangsarbeiter aus allen Teilen Europas ins Reich verfrachtet, in die Rüstungsfabriken, die Deutschen und in deutsche Unternehmen, kleine und große Firmen, und bis auf die letzten Landgüter und Bauernhöfe, hatte die wehrfähigen Männer von den Frauen getrennt, die Kinder von den Eltern, Nachbarn einander entfremdet, die Soldaten von den Zivilisten daheim und die Parteimitglieder und die Bonzen von der Masse der Volksgenossen. So wie sie binnen weniger Jahre die Gesellschaft in eine Kriegsmaschine umgebaut, jeden Bürger erkennungsdienstlich erfasst und an seinen Platz gestellt hatte, die Bevölkerung nach Rassen sortiert, die Gesellschaft nach Ständen, Nährstand, Wehrstand, Leerstand und die verschiedenen Regionen in lauter Gaue. Gerade so, als hätte man ein modernes Industrieland mit seinen Autobahnen und Stahlwerken, seinen Schiffswerften und Forstgebieten, Einwohnermeldeämtern und dem diversen Volk in den Mietshäusern und Villen in das alte Germanien zurückverwandeln können, wo auf Tingstätten in freier Natur der Stammesgeist beschworen und in den Eichenhainen der Kriegsgott angebetet wurde. Die Mutter lag mit Scharlach in einem Krankenhaus links der Elbe. Die Töchter, 7 und 4 Jahre alt, waren bei einer Freundin im Haus untergekommen. Der Familienvater war in Russland verschollen. Seit über einem Jahr gab es von ihm kein Lebenszeichen mehr. Zum letzten Mal war er zum Weihnachtsfest 1943 auf Urlaub dagewesen. Im Glas des Buffetschranks im Wohnzimmer steckte noch immer die Karte mit dem Feldpoststempel und den knappen Zeilen: Bin auf dem Wege nach dem Osten. Knapp und sachlich, wie es seine Art war. Oskar war nie ein Mann großer Worte gewesen. Die Postkarte war in einer Garnison bei Gera abgestempelt. Feldpost, Oktober 1941. Sie zeigte einen neuen Bauabschnitt der Reichsautobahn. Der Feldzug nach Polen war ihm erspart geblieben, aber er war in Belgien im Einsatz gewesen, hatte den Einmarsch in Paris miterlebt als Koch- und Gulaschkanonenchef einer Kavallerietruppe. Er hatte die Avenue des Champs-Élysées vom Pferderücken aus gesehen. Von den Flüchtlingstracks unterwegs war nie die Rede gewesen, keine Einzelheiten vom Leid der Zivilbevölkerung. Aber eines Tages kamen ein Brief aus dem Soldatenheim der Wehrmacht an der Place de Clichy und immerhin ein dickes Paket, von dessen Inhalt man sich noch lange erzählte. Damals hatte sie gedacht, schau an, so einfach kann ein Krieg also gewonnen werden. Ein Durchmarsch auf allen Linien war das gewesen und gut, auf deutscher Seite waren die Verluste überschaubar geblieben. Die Passanten auf der Ansichtskarte rund um den Kiosk, diese Einheimischen in ihren modischen Kleidern und Anzügen, taten ihr leid. Man sprach ja doch kein Französisch. Wie Oskar sich dort wohl verständig gemacht hatte. Aber es war wohl nur gerecht, sie würden merken, dass man nur eine alte Niederlage korrigieren wollte. Die Männer in der Wehrmachtsuniform würden ihnen auf ihre preußisch disziplinierte Art schon vermitteln, dass man nicht als Feind gekommen war. Die wenigen Zeilen aus Paris hatten ihr signalisiert, dass es Oskar gut ging dort im Süden. Von ein paar neuen Kochrezepten schrieb er, die er gelernt habe, und von den raffinierten Zutaten der Franzosen und dass er sie demnächst ausprobieren würde, wenn man wieder beisammen säße am Wohnzimmertisch in der Liliengasse. Damals, beim ersten Heimaturlaub, hatte sie an ihm einen neuen, schwärmerischen Zug bemerkt. Da war es gut gewesen, dass sie ihm mit dem Kinderwagen entgegengekommen war und ihm die Jüngstgeborene hatte präsentieren können, Elfriede Rosi, das zarte Kind. Und er hatte sie wie einen Pokal in die Arme genommen, ein Geschenk des Himmels in dieser schwierigen Zeit. Das Püppchen mit den schwarzen Knopfaugen, das ihn anlächelte und von da an nicht mehr aufhören würde zu lachen, sobald man sie in die Luft hob und unter den Armen kitzelte. Aber der Sieg über Frankreich währte nicht lange. Eine letzte Frühlingspause noch, ein Aufatmen, als alle Heimkehrer sich mit ihren Liebsten an den heimischen Seen vom Weltkrieg erholten, ein paar weinselige Stunden in Lokalen mit Spaziergängen im Stadtpark, Verwandten besuchen, tiefen Blicken in die Kinderwagen, dann wendete sich das Kriegsglück und es kam die Einberufung nach Russland. Mit einem Schlag war die erhebende Zeit vorbei. Ein Jahr verging, die schlechten Nachrichten im Bekanntenkreis mehrten sich. Immer öfter hieß es jetzt, der Onkel, der Neffe, der einzige Sohn sei an der Ostfront schwer verwundet worden. Und dann sah man sie überall, die schwarz umrandeten Annoncen in der Zeitung und in den Schaukästen der Parteistellen, viele mit einem Hakenkreuz verziert und mit der Formel versehen für Führer und Vaterland. Und man bekam weiche Knie bei dem verstörenden Wort »gefallen«, das so sanft klang und bei dem sie instinktiv immer die Augen schloss. Wie leicht sich das anhörte, da fiel einer irgendwo in den Schnee oder rollte von einem Erdhügel herab, wie der Apfel, der vom Stamm fällt. Er fällt nicht weit, sagte das Sprichwort, aber dann war es doch sehr, sehr weit weg gewesen. Dazwischen immer prinzipielle Überlegungen, die natürlich bei so einem Familienstück nicht ausbleiben können. Der Sumpf der Sippe. Das war eine Art Urgrund aus blutigem Boden, bodenverhaftetem Blut. Die bekannte Formel wurde erst später geläufig, da waren die meisten der Bauern schon lange entwurzelt. Aber man selbst sollte jetzt zu den Ariern gehören, einer den Juden, die als wurzellos galten, überlegenen Rasse. Dieses Blut stellte sie sich wie den grausigen roten Sud vor. Sie hatte ihn beim Schweineschlachten gesehen, wie er in den Bottich floss, und man musste rühren, schnell umrühren, damit das Blut nicht gerann. Den Boden kannte sie nur als Abgrund, feuchte Ackerkrume, unter Mühen fruchtbar gehaltenes Land, und wenn die Bauern nachdachten, wussten sie, dass ihr Elend nicht von den Juden kam. Das waren genau solche Habenichtse wie sie, die über die Dörfer zogen, mit allem, was sich verhökern ließ, Geschirr und Teppichen, billigem Flitter, allerlei Zeug, das wegen des chronischen Geldmangels selten seine Abnehmer fand. Da sind wir jetzt in den frühen 20er Jahren, sie ist 20 geboren, das ist Niederschlesien und sie kommt aus so einer Bauernfamilie. Ein Kind landloser Eltern ist die Großmutter gewesen. Das waren die Ärmsten der Armen. Leute, die sich mit Feldwirtschaft bei den Großbauern verdingten, die Männer, und sich in Heimarbeit für die Abnehmer der Webstuhlproduktion krummlegten, die Frauen. Die Kinder besuchten die Dorfschule, lernten dort das Einmaleins und zumindest das Schreiben, wenn sie nicht frühzeitig aus der Schule genommen wurden, weil man sie auf den Höfen brauchte. Für die meisten war es vorgezeichnet, dass man sie bald aus dem Nest stieß. In den Erzählungen war viel vom Melken die Rede, die Ziegen mussten gemolken werden, die Kühe, früh am Morgen, bevor es zur Schule ging, auch von der Rübenernte nach Schulschluss, mit bloßen Händen. Die Fingernägel wurden von der fetten, feuchten Ackererde so schmutzig, dass man sie unter der Bank versteckte, wenn der Lehrer die Hefte kontrollierte. Dora erwähnte auch gern den großen See, an den es von Riemberg aus manchmal zum Baden ging, wenn man frei hatte. Einmal war dort eine Frau ertrunken, die Leiche fand man nach Tagen im Schilfgestrüpp. Die Hechte, hieß es, hatten ihr das Gesicht zerfressen. Oder sie sprach von dem Dorfteich, um den die Kinder immer einen großen Bogen machten, aus Furcht vor den angriffslustigen Gänsen. Einmal war sie von einer Gänsemutter attackiert worden, die hatte sie in die Wade gebissen und dabei gezischt wie die Kreuzotter, vor der man sich gruselte. Dabei hatte kaum einer je die scheue Kreuzotter mit eigenen Augen gesehen.
Durs Grünwein liest aus seinem Buch »Der Komet«, Geschichte der Großmutter, Geschichte der deutschen Gesellschaft im Nationalsozialismus, Geschichte der Zerstörung Dresdens. Der Schriftsteller war zu Gast in Sulzbach-Rosenberg bei einem Kulturabend zum 75. Geburtstag des Bayerischen Rundfunks. Durs Grünwein erzählt in seinem Bericht auch von den Juden aus Dresden, von ihrer systematischen Entrechtung im Nationalsozialismus, von der Gewalt, die sie erfahren mussten, von Verfolgung, Deportation und Ermordung. Eine Nachbarin der Großmutter war Frau S. Ich habe Durs Grünwein gefragt, was die Großmutter über sie erzählt hat.
Ja, das ist so eine Zusammenfügung aus zwei, drei Familienquellen, muss ich sagen. Die Großmutter hat immer wieder mal erzählt Szenen, was sie auf den Straßen gesehen hat. Ich bin da eigentlich sehr skrupulös vorgegangen und hat genauer geschildert, was sie selber bemerkt hat an Übergriffen. Also sie kann sich gut erinnern an diese Scherben in der sogenannten Reichspogromnacht. Die konnte genau sagen, in welchen Straßenzügen noch was passiert war. Dann den Brand natürlich. Und dann gibt es eine ganz merkwürdige Sache, die hat mir dann eines Tages eine Geschichte erzählt von einem entfernten Verwandten, der auf Urlaub kam aus dem Osten und bei sich zu Hause nicht reinkam und dann eben bei denen klingelte. Und den lässt sie rein und weil er warten musste, gibt ihm auch irgendwelche Schnaps oder was auch immer. Und der wurde dann recht redselig und erzählte Scheußliches. Der war, anscheinend gehörte er zum Personal in Treblinka.
Das erzählen Sie auch im Buch,
und, genau. Und das war enorm. Also ich weiß nicht, warum die mir das als Kind zugemutet hat. Also näher konnten Einschläge gar nicht kommen. Und sie sagt, dann steht dann da auch im Buch irgendwie, das, dann war es ja gut, dass der später dann verschollen war oder so. Und das war wirklich das Unheimliche persönlich. Es hätte der Tod direkt an ihre Tür geklopft.
Aber man versteht natürlich auch, wo die Fragen beginnen, die sie sich stellen und die dann auch zu diesem Buch, zum Komet geführt haben und in das ja über die Überlieferungen der Familie hinaus unheimlich viel Recherche geflossen sein muss, viel Gelesenes, viel Auseinandersetzung mit dem, was Geschichtsforschung auch zutage gebracht hat. Ich glaube, das ist auch ein ziemlich großer Anteil, der da hineingekommen ist, oder?
Ja, also wenn man es liest, wird man es ja merken, was davon gar nicht nur persönlich sein kann. Es ist halt auf eine Weise dann zusammengefügt. Ich kann es immer nur mit so Beispielen, ja, tatsächlich mit den Scherben, das ist ein gutes Bild. Und es gibt im Japanischen diese Technik des Kintsugi, wo man die Scherben praktisch richtig wieder zusammenklebt, aber mit so Goldadern quasi markiert. Das ist eine hohe Technik der Restauration. Vielleicht ist es hier und da Kintsugi.
Dann wären die Goldadern die erzählerische Anordnung und der Blick. Das Buch heißt Der Komet. Durchs Grünbein. Und dieser titelgebende Himmelskörper, der Komet, wird in diesem Text auch immer wieder aufgegriffen. Wenige Jahre vor Doras Geburt kam ein Komet der Erde sehr, sehr nahe. Es gab eine Weltuntergangsstimmung. Wie kam dann, das möchte ich auch gerne fragen, der Komet in den Kosmos des Schreibens dieser Familien- und gleichzeitig Gesellschaftsgeschichte?
Weil sie davon erzählt hat, von diesem Halleyschen Kometen, das auch war dann vor ihrer Zeit, das war ja vor dem Ersten Weltkrieg, gab es diese Hysterie, zumindest mehr oder weniger auf der Nordhalbkugel dieser Erde, können wir aus vielen europäischen Großstädten belegen, dass die Vorstellung da war, wenn jetzt dieser Komet sich so derart nähert, dann könnten ganze Städte untergehen. Und das gibt es auch ganz speziell, gab es ein Kometenfieber in Dresden. Die Vorstellung war etwa, wenn dieser Himmelskörper zu nahe kommt, dann hat dieser Schweif, zieht sozusagen so eine Giftgaswolke nach sich. Das ist wirklich belegt, dass Leute, viele Leute damals schon erste Gasmasken kauften und so fort. Oder Abschied nahmen sozusagen von der Welt. Dieses Motiv hat sie mir als allererste Mal irgendwann erzählt. Und es spielten immer wieder in ihren Berichten tatsächlich Himmelserscheinungen eine Rolle. Also, dass irgendwas von oben kommt. Die hat sich für Zeppeline interessiert. Darüber Fliegen wurde viel geredet.
Durch den Bericht,
die Fliegen genau. Durch den Bericht. Lakehurst spielt eine Rolle, wo das große Unternehmen der Zeppeline dann da quasi endet, weil nach diesem Unfall da in Amerika wird das eingestellt, der Zeppelin-Flugverkehr. Der etwas erschrockene, immer wieder Aufblick zum Himmel. Und dann kommt es tatsächlich irgendwann. Es kommt ja, es ist ja mehrfach angekündigt worden. Und das ist so eigenartig. Ich habe auch diesen Luftschutzübungen mir genauer angeschaut, die ja durchaus schon seit Ende 34 ging das los. Man fragt sich ja irgendwie, dann müssen die ja doch was gemerkt haben. Wieso sollte man sich plötzlich mitten aus zivilstem Frieden auf Luftschutzübungen vorbereiten? Und natürlich wusste diese innerste Führung des Regimes, die ja durchaus sehr stark von Anfang an Kriegspläne hatte, was da kommen könnte. Also gut, das sind alles so Sachen. Also irgendwo spiele ich auch auf Guernica an. Ja. Das geht dann immer ein bisschen über sie hinweg. Aber ich habe da im zeitgenössischen Magazin, die alle eigentlich gelesen haben, gab es so große Fotostrecken. Franco wurde als Held gefeiert und so fort. Das wurde ja als Erfolgsunternehmen verkauft, diese Niederschlagung des Aufstands der Spanischen Republik. Und zwar eben mit deutscher Hilfe. Das war gewissermaßen das erste Städtebombardement mit deutschen Bombern.
Und andere spielen ja dann auch im Text eine Rolle. Warschau wird genannt, Coventry ja auch wichtig sozusagen mit Blick auf die Geschichte in
Dresden. Dazu muss ich sagen, dass ich da sehr, sehr früh so in vielen Diskussionen schon dahin getrieben wurde. Ich musste mich sozusagen wappnen mit Argumenten, weil man gerät da in dem Zusammenhang Dresden sehr schnell in so revanchistische Diskussionen. Es fängt immer damit an, dass praktisch das Bombardement komplett überzogen sei und einfach nur noch eine Grausamkeit. Was so nicht stimmt.
Der Komet wird ja für mich, finde ich, auch nicht nur zu einem Bild dann für die Zerstörung der Stadt, indem er über diese Stadt, auf diese Stadt fällt.
Also das ist ein bisschen wie jetzt, wo die Russen sich beschweren, dass es plötzlich in Belgorod kracht.
Ja.
Ja? Das ist dieselbe Logik.
Ja.
Oh Gott, in Belgorod kracht es jetzt. Was ist los?
Niemand fragt, was in Kharkiv passiert.
Ja, eben, keiner fragt, was in, also in Russland nicht, was in Kharkiv jeden Tag passiert.
Ja. Ja.
Für solche Sachen bin ich halt sehr sensibilisiert und da werde ich auch sehr sarkastisch, das hören Sie raus.
Ja, also der Komet wird zum Sinnbild dann auch für diese Geschichte der Zerstörung der Stadt, aber für mich ja auch wird er im Grunde genommen auch eine Metapher für die deutsche Gesellschaft im Nationalsozialismus oder könnte sich als solche lesen lassen.
Diese ganzen Lebenslügen der Überlieferung.
Es heißt ja einmal,
quasi herangeführt wurde. Ich musste am Anfang glaubt man das sogar noch. Oh weh, das arme Dresden.
Ja. Also insofern ist aber sozusagen dieses Bild vom Kometen als Metapher für die Gesellschaft. Es heißt einmal, das Eintreten der Katastrophe, die schließlich alle erfasst, bleibt lange unsichtbar, bis sie irgendwann eintritt. Also diese Verbindung der Komet als Metapher für die Selbstzerstörung einer Gesellschaft im Nationalsozialismus ist schon durchaus erwünscht, oder?
Das interpretieren Sie so. Na, ich kann ja nicht noch mehr dazu sagen. Es, es sind ja viele Spuren gelegt. Ich habe auch schon irgendwo zu Protokoll gegeben, was jetzt den Schreibprozess betrifft. Ich bin ein ganz langsamer Schreiber, sowas dauert bei mir oft viele, viele Jahre, bleibt dann liegen. Es ist tatsächlich endgültig wieder aufgenommen worden, das Manuskript, als Russland die Ukraine überfiel. Plötzlich ging da was los, plötzlich hatte ich eine unmittelbare Anschauung, was Krieg ist in der Nähe und wie der eben sofort weite Teile Europas infiziert. Parteienlandschaften umgräbt und so fort. Und da hatte ich es auf einmal. Plötzlich hatte ich einen Zipfel von dem Lebensgefühl dieser Menschen damals.
Das würde ich eben auch fragen. Ihr Buch ist ja erschienen in einer politisch äußerst fragilen Zeit. Wir erleben vielfach auch im Zuge jetzt der Europawahl den Aufstieg rechter populistischer Bewegungen. In Ihren Oxford Lectures 2019 gehalten, bemerken Sie einmal, was heute in Europa umgeht, ist nicht mehr das Gespenst des Kommunismus. Es ist das Nachbild autoritärer Herrschaft, der Traum der Rechtspopulisten von der Volksgemeinschaft durch Propaganda und Politmarketing wird realisierbar. Dieser Befund, finde ich, gilt nach wie vor. Und mit diesen Nachbildern autoritärer Herrschaft verbunden sind auch Angriffe auf dieses Geschichtsbild, das wir haben, das in Jahrzehnten entstanden ist, ein sehr unverhohlener Revisionismus. Ich würde gerne auch fragen, inwiefern der Komet auch vor dem Hintergrund dieser Entwicklung entstanden ist oder auch eine Reaktion ist auf die damit verbundenen unsäglichen Diskurse.
Ja, da muss ich wirklich zurücktreten, einen Schritt. Es ist schon unschuldiger. Also ich schreibe ja nicht didaktisch, um irgendwas zu bewirken.
Das machen Sie nicht.
Aber es wird mir schon gefallen, wenn man mit Hilfe solcher Unternehmungen, das machen ja etliche andere auch, ganz, ganz wichtige Vorstöße, so ein wenig mehr, ich meine jetzt gerade bei der jüngsten Generation, dieses eigene Geschichtsbild klarer stellt und daraus seine Schlüsse zieht. Ich komme sozusagen wirklich aus der uralten Aufklärungstradition. Ich glaube tatsächlich an die Selbstmündigmachung des Menschen. Die Informationen sind ja alle da.
Was wir
jetzt natürlich erleben, ist, wie Informationen wieder zugeschüttet werden, vermüllt werden oder eben regelrecht Fakes verbreitet werden. Und das ist schon klar. Das ist das, was vor allem in Social Networks passiert. Das ist ein erstaunlicher Prozess, also wie schnell irgendeine Falschinformation viral geht oder so. Ich komme ja noch quasi aus alten Zirkeln. Ich bin dieser Mensch, der in Bibliotheken geht und eben da noch gräbt und plötzlich wieder was noch Interessanteres findet über die Vergangenheit und muss mich jetzt aber sofort dann wieder, wenn ich ans Tageslicht trete, unter Zeitgenossen begeben, von denen ich oft jetzt merke, also so, dass die praktisch der letzten Fehlinformation einfach nur nachgehen. Das ist ja schauerlich.
Eine Folge dieser Auseinandersetzung sind lange Erzähltexte, eben ein Bericht wie der über die Geschichte der Großmutter im Nationalsozialismus. Ihre erste Form des Schreibens durchs Grünbein, wenn ich das so flapsig sagen darf, ist das Gedicht. Sie sind Lyriker, die Essays und auch die Erzähltexte kamen dazu und wurden im Laufe der Jahre mehr und größer, zu sehen eben auch am Band der Komet. Das Schreiben von Gedichten beschreiben Sie einmal und zuallererst als eine Übung in radikaler Selbsterforschung. Das Gedicht unterläuft den Roman, der Geschichte, die immer kollektiv voranschreitet, rechthaberisch in ihrem Anspruch, den Einzelnen mit seinen Eigenheiten zu vereinnahmen. Dagegen steht das Gedicht, das aus den Katastrophen des 20. Jahrhunderts gelernt hat. Was kann die Poesie, das Gedicht eröffnen für die Auseinandersetzung mit der Geschichte?
Ja, das ist eine dieser Generalfragen.
Dafür bin ich da.
Ich habe ja so oft schon immer wieder Antworten versucht und wahrscheinlich gelingt sie mir jetzt gar nicht richtig. Ich kann nur ganz, wie soll ich sagen, etwas defensiv sagen. Ich habe eine Erfahrung gemacht mit dieser Form von Literatur anscheinend sehr früh. Ich bin, glaube ich, mit 16, 17 auf die ersten Gedichte gestoßen, die mich richtig tief beschäftigt haben. Davor habe ich auch zum Beispiel eher so Erzählungen ausprobiert und geschrieben so. Und auf einmal stieß ich halt auf diese sehr ökonomische Form. Also ich sag mal so, ich habe vielleicht Huchel irgendwann gelesen. Trakl war es natürlich auch früher. Ja, und Bobrowski, solche Sachen. Und war erstaunt, wie das geht. Man hat so eine leere Seite förmlich und in diese leere Seite werden jetzt nur ganz wenige Signale gestreut. Das hat mich grafisch bis heute beschäftigt, mich das. Wie das geht, dass man mit so einer geringen Menge an Zeichen so eine Komplexität erzeugt. Also so eine Tiefe von Gedanken und Gefühlen. Und wenn man das einmal hat, dann ist man komplett an der Angel. Da kann man nicht mehr weg. Da habe ich auch viel Zeit verloren. Ich gebe das zu, wenn ich wieder auftauche aus meinen blöden Gedichtexperimenten für mich.
Das sind keine
blöden Experimente. Da hat ein Kollege schon wieder 700 Seiten geschrieben und einen Roman platziert. Das ist natürlich merkwürdig. Und ich weiß auch um den Zusammenhang, ich merke das ja hier selber, wenn Dinge in einen Fluss gebracht werden, kann man sich natürlich viel besser verständlich machen. Ich gebe auch deshalb zu, im Gedicht steckt tatsächlich ein Problem, nämlich es ist sozusagen eine äußerst subjektive Sache. Es könnten praktisch dann nur noch sehr vereinzelt Menschen darüber kommunizieren. Ich rede nicht von populär gewordenen Gedichten, die man dann wieder im Chor aufsagt oder die vertont werden. Ich rede wirklich von der Vereinzelung. Nehmen wir das Werk von Paul Celan. Das ist ja bis heute eine Schwierigkeit für die meisten. Also ich kenne so Leute, es gab ja immer diesen berühmten Spruch von Ben irgendwie, wie war das noch? Also ich kann ja mit Lyrik nicht so viel anfangen, sagte ihm eine Frau, aber Gedichte mag ich ganz gerne. So. Man könnte es fortsetzen. Ich kenne Leute, die mir gesagt haben, ja, also ich mag eigentlich ganz gern Lyrik, aber oh, dieser Celan, das erschließt sich mir nicht. Voilà, da haben wir es. Natürlich könnte sich einem Celan erschließen. Das ist doch völlig klar, wenn man sich nur rein vertieft. Das heißt, gerade im 20. Jahrhundert, speziell dann in der zweiten Hälfte, wurde es auch immer schwieriger und komplexer. Die Dichtung teilt das Schicksal der modernen Künste. Also man muss sich einfach vorstellen, es gab dann Dichter, die haben sozusagen operiert wie Paul Klee auf seinen kleinen Bildchen. Man muss sich rein vertiefen. Aber wenn man das einmal tut, dann steckt da so viel mehr drin, als in irgendeinem Blockbusterbuch. Das ist enorm. Und das wollte ich nur sagen. Und das ist wie eine Verführung zum Intimen, zum Detail, zur Schwierigkeit und zur Schönheit im Allerkleinsten.
Der Lyriker Durst Grünbein im Gespräch über die Poesie und über die Geschichte, die er in seinem Buch Der Komet erzählt. Er hat es vorgestellt beim BR-Kulturabend in Sulzbach-Rosenberg. Eine zweite Lesung führte mit einer kleinen Einführung unter anderem zu Trude, zu einer wichtigen Figur im Bericht. Trude ist die Freundin der Großmutter.
Ein Motiv ist ja hier das Glück im Unglück, habe ich das genannt, so in meinen Klatten. Das Glück im Unglück war, dass die Kinder dann gerettet wurden. Dass sie zwar wirklich mit einer schweren Krankheit im Krankenhaus liegt, aber auch dadurch sich selber hat retten können. Ohne das wäre es ja gar nicht weitergegangen, ohne das wäre das ja jetzt gar nicht erzählt worden. Das ist auch so ein schwindelerregender Aspekt. Also. Und verantwortlich dafür war diese Frau. Trude war die eine, die Gleichgesinnte, jemand, den man sich als Freundin fürs Leben nur erträumen konnte. Die Chemie stimmte, weil auch sie eine Zugezogene war aus dem Osten. Vorsicht, Mischling, raunte sie gern verschwörerisch. Ich bin ein deutsch-polnisches Hochgewächs. Sprach von besonders köstlichen Rebsorten und berief sich auf Friedrich Nietzsche, den sächsischen Philosophen und Vordenker, der mit seiner Abstammung aus altem polnischen Adelsgeschlecht geprahlt hatte. was die Verfechter des Ariertums an manchem Biertisch zuverlässig aus der Fassung brachte. Oha, ausgerechnet Nietzsche, Erfinder der Herrenrasse, sollte für sich slawische Wurzeln reklamiert und die Rassenvermischung als Quell aller wahren Kulturen gefeiert haben? »Wir werden ja sehen, wer übrig bleibt«, sagte sie immer, erhob ihr Kinn und spielte vornehm die geborene Aristokratin. Trude war das, was man einen Charakter nannte, eine auffällig gekleidete Erscheinung, in einem Aufzug, der meistens ihre Weiblichkeit betonte. Eine unmögliche Person, so der Hauswart. Sie war ein Mensch, der sich von keinem etwas vorschreiben ließ, erst recht nicht von irgendeinem dahergelaufenen Nazi. Oskar nannte sie voller Respekt eine Frau mit Untiefen. Damit zog er sie manchmal auf, der erotische Unterton machte sie eifersüchtig, aber nicht allzu sehr. Man selbst war dagegen langweilig deutschstämmig, ein evangelischer Mustermensch. Doch seit im ganzen Reich das Blutsrecht galt, war Dora hellhörig geworden bei solchen Unterscheidungen. Wenn eine deutsche Frau Mutter wurde und dem Führer ein Kind schenkte, bekam sie ein Heftchen überreicht, das Buch der Kindheit. Darin hieß es in holprigem Amtsdeutsch: Für was wir zu kämpfen haben, ist die Sicherung des Bestehens und der Vermehrung unserer Rasse und unseres Volkes. Die schiefe Grammatik war daran das Geringste. Wem fielen solche Feinheiten schon noch auf? Trude, stolze Tochter einer studierten Lehrerin aus Posen, hielt dann höhnisch dagegen, wo immer sie konnte, verbesserte sie das Deutsch der selbstgefälligen, reinen Deutschen. Einmal hatte sie eine Vorladung der geheimen Staatspolizei bekommen. Es war um ihre Ausweispapiere gegangen. Das Gebäude lag in der Bismarckstraße gleich hinter dem Hauptbahnhof, ehemals das Hotel Continental. Dort hatte man sie über Gebühr warten lassen. Als sie an die Reihe kam, stieß sich der Beamte an ihrem deutschen Gruß, damenhaft lässig entboten, und schickte sie wieder hinaus vor die Tür. Das Ganze noch einmal richtig. Als er endlich hereinrief und sie vor dem Schreibtisch Platz nehmen durfte, musterte er sie von oben herab und befahl ihr aufzustehen. Ein untersetztes Männchen, das Größte an ihm war das Parteiabzeichen, größer als seine überquellenden Augen, so Trude in ihrer unnachahmlichen Art. Etwas hatte sein Missfallen erregt, die Knöpfe an ihrer Strickjacke mit dem Emblem des polnischen Adlers. Da habe der Typ nur noch rot gesehen, wutentbrannt sei er aufgesprungen und habe sie, vollkommen irre, mit einer Schere traktiert. Er sei regelrecht zudringlich geworden. Die schöne Strickjacke, jeden Knopf einzeln hat der Cretin mir abgeschnitten. Szenen wie diese hatte Trude zuhauf erlebt. Alle Arten von Amtsschikane, ihr Alltagsleben war ein einziger Spießrutenlauf manchmal. Dora hörte sich die Geschichten an und bewunderte die Freundin für ihre Frechheit. Trude, die Kühne, die sich niemals etwas gefallen ließ. Das korrespondiert dann später wieder auch mit Überlegungen zum Frauenbild insgesamt im Dritten Reich. Und die beiden gehen sehr, sehr oft ins Kino. Das sind dann gewisse Filme, die ich mir natürlich dann später auch nochmal anschauen konnte. Und auch da ist interessant das Frauenbild. Aber jetzt lese ich, es wurde erwähnt, also es gibt ein, zwei so Durchblicke, die ich mir erlaubt habe, wo ich dann doch von heute aus nochmal schaue auf sie. Es gab so vieles, was ich sie gern noch gefragt hätte. Aber nun war es dafür zu spät. Dora starb Mitte der 90er Jahre. Nach Oskars Tod war sie noch einmal umgezogen. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung in einem Hochhaus an der Petersburger Straße war ihr letztes Heim. Als sie im Friedrichstädter Krankenhaus starb, war ich mit Eva in Kalifornien zu Gast in der Künstlerresidenz Villa Aurora. Im Überschwang stolz auf die Eroberung des neuen Kontinents hatte ich meine Eltern eingeladen. Und kurz nach Neujahr besuchten sie uns dort. Bei einer Fahrt auf dem Highway 1 nach San Francisco erzählte mir Mutter, was Dora ihr zuletzt im Krankenhaus anvertraut hatte. Auch sie war beim Einmarsch der Russen in Dresden nachts in ihrem Notquartier überfallen und von einer Horde Rotarmisten vergewaltigt worden. Nie zuvor ein Wort darüber. Die Töchter sollten von der Schande nichts wissen. Erst ganz zuletzt, kurz vor dem Ende, brach es aus ihr heraus. Etwas, das sie noch loswerden wollte. Als hätte sie ihren Frieden machen wollen mit diesem letzten Kapitel des Krieges, das sie so lange verschwiegen hatte. Eine der seltsamen Konstellationen, wie sie sich manchmal im Leben ergeben. Wir wohnten in der Finca des Schriftstellers Leon Feuchtwanger, hausten dort wie die Feldmäuse, schliefen in Marthas King-Size-Bett und ich las Eva am Abend abwechselnd aus Thomas Manns Deutsche Hörer, den Rundfunkansprachen über die BBC und Bertolt Brechts Arbeitsjournal vor, der dort oftmals zu Gast gewesen war. Von der Geselligkeit dieser deutschen Emigranten sprachen nicht nur die vielen bequemen Möbel, Clubsessel, Hollywood-Liegen und die Arbeitstische in allen Räumen, sondern auch die Fotografien an den Wänden und die Widmungsexemplare in der Hausbibliothek. Nicht nur die Kolibris am Morgen über den tropischen Blütenkelchen schwebend, wenn wir das Frühstück auf der Terrasse einnahmen, auch die Bücherrücken bezeugten es, wir waren im Paradies. Hofmannsthals und Freuds Werke, Horkheimer Erstausgaben, Josef Roth, Konrad Heidens Biografie des Diktators, der sie alle vertrieben hatte, die ganze Palette der Emigrantenliteratur. Unter den Fundstücken das Merkwürdigste aber war eine kleine Holztafel, die sich im Keller fand. Ein Hitlerporträt, dilettantisch auf ein Brettchen gepinselt, ein surreales Objekt, eine Art exorzistischer Fetisch. Bei den Zusammenkünften der Exilanten wurde es manchmal als Dartscheibe benutzt, zur geselligen Unterhaltung, wie in einer Whiskybar. Man erkannte es an den vielen Einstichstellen im Holz, das Gesicht des Erzfeindes war über und über zerstochen, vernarbt. Die Vorstellung, wie der Stückeschreiber Brecht im Wettstreit mit dem Hausherrn Dartpfeile auf das verhasste Mondgesicht, den Höllenhund mit dem schwarzen Schnurrbart schleudert, hatte ihre eigene Komik. Im Arbeitsjournal fand sich dazu kein Eintrag, so wenig wie über den Untergang Dresdens. Stattdessen noch im Januar 1945 ein rätselhafter Satz in der typisch sachlichen Kleinschreibung des Beobachters von fernen Ufern. Immer noch nichts aus Oberschlesien über die Haltung der Arbeiter.
Vielen Dank, Durst Grünwein.
Durst Grünwein zu Gast in Sulzbach-Rosenberg, eingeladen vom Literaturarchiv in der Oberpfälzer Stadt und von Bayern 2, präsentiert und aufgezeichnet am 10. Juni 2024 in der Reihe Die Zwei vor Ort. Durst Grünweins Werk erscheint bei Suhrkamp, zuletzt der Bericht Der Komet und der Gedichtband Äquidistanz. Mit freundlicher Genehmigung des Verlages dürfen wir Lesung und Gespräch hier vorstellen, im Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen. Danke fürs Zuhören, sagt Nils Beintger.